Gut, dann begrüße ich jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer in der Welt, beziehungsweise die sich das später anschauen. Wir hatten technische Probleme. Ich bin nicht allzu weit gekommen und würde jetzt fortsetzen bei den einführenden Beispielen empirischer Sozialforschung und hatte jetzt eben erwähnt, dass ein Beispiel eben wäre die Informationsbedarfe, relativ einfache Informationsbedarfe, kann man sagen. Hier steckt jetzt ja noch nicht viel dahinter. Hier will einfach der Landrat wissen, wie kommt das Internet ja, in meinen Gemeinden im Landrat an, wie funktioniert es. Und die wichtige Herausforderung, die ich erwähnen wollte, bevor ich auf das technische Problem aufmerksam gemacht wurde, war, dass es natürlich, wenn man solche Dinge versucht zu thematisieren, auch Nicht-Nutzer zu erreichen. Das war die Herausforderung. Ja. Wenn man mit einer Online-Befragung, ja, die Probleme der Digitalisierung im Landkreis Konstanz versucht zu erfassen, fängt man sich etwas ein, was im Prinzip die Ergebnisse extrem beeinflusst und verzerrt. Ja. Man hat dann die Personen, die offline sind, überhaupt nicht erreicht. Das heißt also, es war für uns die Herausforderung, eben auch die Nichtnutzer oder die eben Leute, die nicht unbedingt einen WLAN-Anschluss zu Hause haben oder mit schlechtem Internet, die eben auch zu erreichen. Das heißt, dass wir uns in der Entscheidung, mit welcher Methode wir letztlich die Leute befragt haben, für eine Kombination entschieden haben aus Online- und Offline-Möglichkeiten. Also die Personen hatten einen Fragebogen geschickt bekommen, einen schriftlich gedruckten Fragebogen, und sie konnten, wenn sie es lieber wollten, eher die Online-Option natürlich wählen. Das sagt ja auch schon mal übrigens was aus über die Nutzung ja, von Internet. Und wichtig war auch, dass wir die Stichprobe ja, in einem Landkreis, ich denke mal, das hat irgendwie ungefähr 30 Gemeinden, ich nageln Sie mich da jetzt nicht fest, wenn man die Größen proportional ziehen würde, hieße das, dass natürlich viele Befragte aus Konstanz sind und nur sehr wenige aus kleinen Gemeinden des Landkreises. Ja? Diese Herausforderung haben wir dadurch versucht zu adressieren, dass wir gesagt haben, wir befragen aus jeder Gemeinde genügend große Anzahl von Personen, um letztlich Aussagen über die regionale Verteilung auch des Internets im Landkreis beispielsweise treffen zu können. Ja, das heißt, also hier war wichtig, dass wir in der Art und Weise, wie wir die Befragten ausgewählt haben, bestimmte Aspekte, die Sie alle im Rahmen dieser Vorlesung auch noch kennenlernen werden, angewandt haben und gesagt haben, hier ist es wichtig, nicht nur einfach eine Zufallsauswahl zu ziehen, sondern eine geschichtete Zufallsauswahl. Gut, erstes Beispiel. Zweites Beispiel, das können Sie jetzt schlecht wahrscheinlich lesen, weil es sehr klein gedruckt ist. Die berühmte PISA-Studie, die deswegen so berühmt geworden ist, weil Deutschland im Jahr 2000 praktisch in den Jahrgängen ungefähr, wo Sie wahrscheinlich geboren sind, erfahren hat, dass es um das Bildungssystem in Deutschland sehr schlecht steht, dass man insbesondere, wenn es darum geht, bestimmte Kompetenzen festzustellen, nicht umhin kommt zu sagen, dass in Deutschland vor allen Dingen die Kompetenzvermittlung sehr stark von sozialen Faktoren, vom Elternhaus, von den Ressourcen, die die Eltern haben, abhängt. Und die PISA-Studie ist ein klassisches Beispiel für quantitative Sozialforschung. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Level als die Landkreisbefragung, die wir jetzt gemacht haben. Ja. Das Prinzip ist hier auch so, dass hier Befragungselemente mit vielen Tests auch gekoppelt wurden. Also hier geht es nicht nur um Befragung bei der PISA-Studie, sondern hier geht es darum, dass in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ländern in einem ausgeklügelten Stichprobenplan wieder, welche Schulen nimmt man in die Stichprobe hinein etc., festgestellt wurde, wie das Kompetenzniveau von Schülerinnen und Schülern ist. Hier sehen Sie in dieser Grafik aus OECD-Quellen, sehen Sie diejenigen Schülerinnen und Schüler, die eben aus einem bestimmten unteren Viertel des sozialen Hintergrunds kommen, ja, und trotzdem in der PISA-Studie relativ gut abgeschnitten haben. Und zwar sehen Sie hier dargestellt, diese orangenen oder ockerfarbenen Punkte sind die PISA-Ergebnisse der ersten Studie oder einer der ersten Studien 2006, glaube ich. Und die blauen sind das dann 10 Jahre später. Also was hat sich da getan? Und wenn sich die Punkte nicht überschneiden, wenn die sich nicht überschneiden, wenn die nicht übereinander liegen, ja, dann gibt es eine Entwicklung, eine Verbesserung oder eine Verschlechterung. Sie sehen zum Beispiel, dass in Finnland eine deutliche Verschlechterung, ja, des Anteils von Kindern aus eher geringeren sozialen Verhältnissen zu verzeichnen ist, die trotzdem ein relativ hohes Kompetenzniveau erreichen, währendgegen in Deutschland dann doch eine im 10-Jahres-Zeitraum dann doch eine Verbesserung zu sehen ist. Gleichwohl ist Deutschland, was die Ergebnisse jetzt der Schülerinnen und Schüler in solchen internationalen Tests angeht, immer noch ein Land, wo das durchschnittliche Kompetenzniveau immer noch nicht so top ist, wie das in anderen Ländern ist. Und vor allen Dingen ist der soziale Gradient, den wir in Deutschland haben, immer noch beachtlich. Ja, der ist immer noch sehr groß. Zweites Beispiel für empirische Sozialforschung, riesengroße internationale Studie. Die Methoden, die wir hier kennenlernen, auch anwenden. Dann eben die Bundestagswahl. Ja. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, ja, Sie sehen hier auch einige veröffentlichte Ergebnisse, auch die nach der Bundestagswahl vom 26.09. dieses Jahres waren. Das ist im Grunde etwas, was Ihnen aus Ihrem Medienkonsum alltäglich bekannt ist. Es gibt die berühmte Sonntagsfrage nach der Wahlabsicht, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Und Sie sehen hier, gibt es große Anbieter von solchen Umfragen, von denen Sie auch schon sicher gehört haben, Allensbach, Kantar etc. Allensbach ist ja bekanntermaßen auch am Bodensee. Wenn es Sie interessiert, können wir auch mal Kolleginnen und Kollegen auch mal von Allensbach einladen, die uns zu irgendeinem Thema auch mal einen Gastvortrag halten können, wenn Sie daran interessiert sind. Also auf jeden Fall sind diese Forschungsinstitute, die diese Umfragen hier veranstaltet haben, natürlich auch später mal gute Arbeitgeber für Sie. Ja, das muss man auf jeden Fall auch sagen. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Sie sehen, dass hier die Ergebnisse doch einigermaßen konvergieren. Sie sind leicht unterschiedlich und die Methoden, mit denen sie erzielt werden, sind auch jeweils unterschiedlich. Ja, Allensbach geht mit einer anderen Stichprobe an die Sache heran als Kantar, als Forsa, als die Forschungsgruppe Wahlen. Das sind in einer gewissen Weise auch andere Philosophien, die wir kennenlernen. Allensbach hat eine Quotenstichprobe, wo den Interviewern, das sind noch mündliche Interviews, da kommt noch jemand zu Ihnen ins Haus, ja, auch in Corona-Zeiten. Gut, man hat wahrscheinlich teilweise das mit Telefon gelöst, aber da kommt noch jemand und stellt die Fragen von Angesicht zu Angesicht im Prinzip, während andere YouGov, wie Ihnen wahrscheinlich bekannt, nur noch Online-Befragungen machen. Ja, also da gibt es Unterschiede und möglicherweise sind auch die unterschiedlichen Resultate mit der Methodik zu begründen. Das alles lernen Sie im Prinzip, wenn Sie sich mit Methoden der empirischen Sozialforschung näher auseinandersetzen. Es geht darum zu erkennen, was ist eine gute Umfrage, was ist eine schlechte Umfrage. Hier können Sie jetzt sagen, ja, irgendwo treffen die ja das alle mehr oder weniger. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es Qualitätsunterschiede, über die wir in der Veranstaltung jede Menge auch hören werden. Und ich hoffe, dass Sie das dann auch interessiert. Weitere Beispiele, die ich jetzt nicht mehr so lange vorstelle, sind eben Aspekte, die jetzt hier, das ist aus dem Spiegel Online gewesen, ein Thema eben Migration innerhalb Deutschlands. Ja, Sie sehen, das ist auch ein Trend der Sozialforschung, dass wir sehr viel mehr feingliedrige Daten auch zur Verfügung haben, unter anderem auch aus natürlich Big Data Quellen, ja, wo es uns dann möglich wird, auch beispielsweise Landkartendarstellungen, wie Sie sie jetzt auch kennen, für die Corona-Infektionszahlen etc., mit allen möglichen Dingen, die uns über Corona hinaus noch interessieren, hier eben die Landflucht junger Leute darstellen können. Und das ist eben etwas, was im Studium, jetzt nicht in dieser Vorlesung, aber was auch angeboten wird, dass Sie sich mit diesen Regionalinformationen auch vertraut machen. Das ist sicher auch ein Zukunftsmarkt im Arbeitsleben, wenn man hier gut mit Regionalinformationen umgehen kann. Und schließlich, auch nicht verkehrt, ja, in der Werbung, ja, im sogenannten, ja, gedruckten bzw. im Internet dargestellten nicht bewegten Influencer-Wesen. Ja. Also hier hat eine Werbeagentur eben für eine Anti-Aging-Creme, die Sie noch nicht nehmen müssen, aber ich auf alle Fälle. Die müssen hier natürlich Argumente bringen, dass das auch was nützt. Ja. Und Anti-Aging, das Problem stellt sich für jeden und jede früher oder später. Man merkt halt, dass man älter wird, und dafür gibt es halt alle möglichen Mittelchen. Ja, das ist eine der wichtigsten Märkte in unserer Gesellschaft auch, ja, Nahrungsergänzungsmittel etc. etc. Und hier, was hat das mit empirischer Sozialforschung zu tun? Sie sehen ja, dass hier dafür geworben wird, dass hier eine erneuerte Formel, ja, das sagt ja schon mal, Wissenschaft ist am Start, ja. Und dann heißt es natürlich auch noch advanced und so weiter, also fortgeschritten. Und wir haben hier eben ein Plus an Straffheit, ja, um 48%, Ausstrahlung plus 52% und feine Linien minus 46%. Also die feinen Linien, man könnte es auch Falten nennen, ja, die gehen um 46% zurück. Und das Ganze basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, Ergebnisse nach täglicher Anwendung, also immerhin ist das dokumentiert, täglich. Morgens und abends wurde das eben in kreisenden Bewegungen einmassiert. Bei 34 Frauen, da sehen Sie schon mal, hier ist ein ganz klarer Gender Bias, ja. Aber wenn Sie mal in Drogerie Müller gehen, sehen Sie auch inzwischen sehr viele Anti-Aging-Produkte, die sich an Männer richten. Ja, das kann man sicher inzwischen bei Männern genauso machen. Der Punkt ist hier, 34 Frauen massieren sich das ein und dann wird irgendwie gemessen, ich möchte nicht wissen wie, ja, die Straffheit, die Ausstrahlung und die feinen Linien. Straffheit und feine Linien könnte man vielleicht, das können wir noch einigermaßen vorstellen, aber die Ausstrahlung, naja. Gut, auch das ist zumindest behaupteterweise, ja, Sozialforschung, und gerade in der Anwendung der Techniken, die wir jetzt hier besprechen, auch in der Werbung, ja, in der, man würde heute Public Relations dazu auch sagen, und Marketing natürlich, stecken sehr viele Potenziale. Und ich meine, gute Soziologinnen und Soziologen, die irgendwo Zielgruppen identifizieren können, ja, die zielgruppenspezifische Werbekampagnen mit unterstützen, sind sicherlich auch extrem gefragt, ja, auf dem Arbeitsmarkt. Auch das kann man ja, wenn man an Weihnachten erklären muss, was man für ein Loser-Studium gewählt hat, dann vielleicht anmerken, dass man hier im Marketingbereich groß rauskommt. Ich wollte nur am Anfang der Vorlesung sagen, auch in der Werbung wird das verwendet, mehr nicht. Ja? Das ist das banalste Beispiel, wie Sie ohne Zweifel sofort identifiziert haben. Gut, also empirische Sozialforschung, was wir machen, ist eben die wissenschaftliche Erforschung sozialer Zustände und Prozesse mit den empirischen Methoden, systematisch, methodisch geleitet. Ja, wir verarbeiten und deuten Informationen, man kann auch sagen Daten, ja, und über die Wirklichkeit. Ja, wir gehen davon aus, dass es eine Wirklichkeit gibt, die wir irgendwo abbilden können, schwierig genug, ja, ist auch oft ein philosophisches Problem, wie gut man das erreicht, und wir interessieren uns auch für Effekte, das heißt, also wenn ein soziales Phänomen auftaucht, wollen wir auch die Ursachen kennenlernen und die Folgen davon, ja, das sind die Ansprüche. Empirisch heißt, aus der Erfahrung gewonnen. Empirie ist die Erfahrung, ja, ich sehe sie gleich. Und das zweite ist die Methoden, dass wir einen klar definierten Kanon an Vorgehensweisen haben, der sich natürlich auch immer weiterentwickelt. Sie werden sehen, dass das, was ich Ihnen heute erzähle, so in Lehrbüchern von vor 20 Jahren nicht drinnen steht. Ja, die Methoden entwickeln sich auch weiter. Also das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die Sie als junge Soziologinnen und Soziologen entwickeln sollen, kritikfähig. Ja, kritikfähig heißt sofort erkennen, wo hier Schwierigkeiten sind, wo hier Einschränkungen der Gültigkeit sind. Wir wollen vor allen Dingen natürlich stark auch Kritikfähigkeit erlernen im Studium. Wir haben dann, was heißt soziale Zustände? Das hören Sie in vielen Veranstaltungen jetzt, auch in dieser. Es geht eben um die soziale Welt, ja, die Welt der Interaktionen. Wir wollen uns natürlich nicht nur für die Interaktion selber, auch für die Konsequenzen von Interaktionen interessieren. Und wir sind eben daran interessiert, wie ich auch in der anderen Vorlesung auch ausgebreitet habe, dass bestimmte soziale Kontexte, ja, diese Interaktionen auch beeinflussen. Man sagt häufig auch Strukturen. Die wissenschaftliche Erforschung, das auch nochmal ganz klar an uns alle gesagt. Auch ich liebe es auch, ein Buch zu lesen, ein literarisches Werk, ja, oder ins Kino zu gehen. Oder ich war jetzt vor 2 Tagen im Theater, habe mir Edward II. Angeschaut. Ja, super tolle Sache. Das ist auch eine Auseinandersetzung. Die Kunst, will ich sagen, ja, in all ihren Erscheinungsformen, ist auch eine Möglichkeit der Weltaneignung oder der Weltspiegelung, wie auch immer. Ja. Primärerfahrungen machen wir alle jeden Tag. Wir stehen auf, uns begegnet die Nachbarin auf dem Weg zum Bäcker und dann beißt einen vielleicht auch noch der Hund auf dem Weg dorthin etc. Also wir machen alle möglichen Primärerfahrungen und deuten die auch, sortieren die auch in unserem Alltagsverstand auch ein. Ja? Aber das ist im Prinzip nicht die wissenschaftliche Erforschung, sondern bei wissenschaftlicher Erforschung geht es eben um die systematische Auseinandersetzung, ja, mit einer Annäherung an die Realität. Der wissenschaftliche Weg ist eben nur ein Weg unter anderen. Mit dem beschäftigen wir uns jetzt hier in dieser Veranstaltung. Ich weiß aber, es gibt auch viele tolle andere Sachen, die jetzt nicht Gegenstand dieser Veranstaltung sind. Ja, die können Sie auch in anderen Studienfächern besser kennenlernen als in der Soziologie. Gut, hier noch ein Hinweis, den ich jetzt nicht weiter vertiefe. Die Wissenschaft hat selbst ja eine sehr lange Geschichte. Ja, also nicht zu allen Zeiten des Menschen, ja, gab es in gleicher Weise Wissenschaft. Vielfach war das Erkennen der Wahrheit auch eine Frage von Autorität bzw. von Lehrer-Schüler-Verhältnissen wie in der Scholastik. Ja. Da gab es im Prinzip eine ganz andere Art von Definition dessen, was wissenswert ist, nämlich Autoritäten haben das festgelegt. Ja. Und erst im Zuge eben bestimmter Phasen der Menschheitsgeschichte, die dann stärker bei uns in der westlichen Welt sagt man dann, dass es mit Aufklärung zu tun hat, ja, mit dem Gebrauchen der Sinne, des Verstandes, ja, des Nachdenkens, was Menschen ja ganz sicher auch auszeichnet, ist eben ein Erkennen durch Vernunft möglich geworden und auch im Empirismus, in dem Moment, wo es auch darum geht, das, was man gedacht hat, wie die Welt möglicherweise funktioniert, auch tatsächlich zu erforschen, ja, mit bestimmten empirischen Beständen an Daten, ja, zu prüfen, das ist eben dann der Empirismus. Und wir sind letztlich hier natürlich in einer Kombination von im Prinzip vernunftorientiertem Vorgehen in der Wissenschaft und eben einem, wo es eben empirische Methoden dazu gibt. Ja, das moderne Wissenschaftsverständnis an dieser Stelle auch eher in Klammern eingefügt. Wenn ich sowas sage wie in Klammern eingefügt, ist das für Sie schon ein Hinweis, dass das jetzt etwas ist, was nicht so zentral ist wie vielleicht andere Teile der Veranstaltung. Also hier geht es im Wesentlichen darum, dass man so ein bisschen Schritt zurücktritt und hört, jetzt redet unser Dozent hier über Wissenschaft, ja, was ist denn das eigentlich? Ja? Und wenn man dann sich damit auseinandersetzt, was es eigentlich ist, kommt man hier eben auf unterschiedliche Aspekte, von denen ich einige ja schon erwähnt habe, systematisches Vorgehen, das führe ich jetzt nicht nochmal weiter aus. Aber die intersubjektive Nachvollziehbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Für alles, was man in der Wissenschaft macht, hat man den Anspruch, dass andere, ja, das, was getan wird, nachvollzogen wird. Das ist genau der Kritikpunkt, den Sie schon vorher geäußert haben. Hier wissen wir ja gar nicht, was das für Frauen waren, ja, nicht nachvollziehbar. Ja, auch die Messungen sind nicht beschrieben gewesen. Also die intersubjektive Nachvollziehbarkeit ist sehr wichtig. Kritisch-rationaler Umgang heißt, wir sind im Prinzip immer auch dazu da, uns überraschen zu lassen, dass es anders ist, als wir gedacht haben. Ja, das ist auch, wir leben im Alltag eher mit unseren Alltagstheorien. Ja, ja, wir wissen schon, wie es funktioniert. In der Wissenschaft geht es darum, dass wir auch im Vorgehen uns in der Anlage von Untersuchungen darauf einlassen, dass es auch nicht herauskommt, ja, was wir gedacht haben. Und wir denken dann darüber nach, woran es gelegen hat. Ja? Und die Idee ist im Prinzip hier eben so etwas wie eine Kultur der Kritik, ja, und auch der Kritikfähigkeit. Das, was heute ja vielen nicht mehr so zu eigen ist, jedenfalls wenn man die ganzen Internet-Twitter-Blasen und so weiter sich immer vor Augen führt, da wird ja häufig selten, es wird schon auch natürlich diskutiert, aber hier geht es wirklich darum, dass man im Diskussionsprozess die besten Resultate versucht auch zu begründen und auch Kritik zu üben. Und man darf die Kritik dann nicht einem krumm nehmen und so weiter, also, sondern im Prinzip geht es darum, dass sich aus dem Gespräch der unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen dann eben so etwas wie ein Fortschritt des Wissens auch ergibt. Sehr idealtypisch gesprochen. Ja. Ich kann Ihnen sagen, wir funktionieren auch wie normale Menschen als Wissenschaftler und sind dann beleidigt, wenn uns einer irgendwie sagt, ja, so eine doofe Studie und so weiter. Da ist man dann auch erstmal beleidigt. Ja. Wenn die Gründe, warum sie doof sind, nachvollziehbar sind, sollte man nicht beleidigt sein. Dann sollte man auch das Wort, dass die irgendwie nicht angebracht ist und so weiter, aushalten. Ganz wichtig eben Trennung auch von Werturteilen und Tatsachenfeststellungen. Also wenn ich etwas, als Mensch haben wir alle bestimmte Werte, Vorstellungen davon, was gut und richtig ist. Und dann sollten wir es auch sagen, was wir gut und richtig finden. Aber das ist oft was anderes oder elementar was anderes als eine Tatsachenfeststellung. Ja? Also bestimmte Tatsachen müssen festgestellt werden und Wertäußerungen dazu sind im Prinzip etwas anderes. Ja, da kommen wir auch nochmal ausführlich drauf zu sprechen. Das ist eine Sache, die in der Soziologie sehr stark auch mit der Auseinandersetzung um den sogenannten Werturteilsstreit Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts auch zu tun hat. Dann institutionelle Regeln des Wissenschaftsbetriebs. Gut, ich meine, Sie sind in einer solchen Institution hier angekommen, ja. Was wir hier machen ist, Sie hören sich Dinge von mir an, informieren sich noch woanders, dann lernen Sie was dazu, dann machen Sie selber Erforschungsarbeit. Ja? Und das geht alles nach, also die wird bewertet nach den Kriterien, die ich Ihnen hier im Prinzip auch versuche beizubringen. Ja? Was ist gute Forschung etc. Und das wird dann auch in Publikationen gefasst, also man veröffentlicht das Zeug irgendwo. Ja? Und da wird es auch dann kritisiert. Ich weiß nicht, ob Sie diese ganzen Corona-Plattformen verfolgt haben, wo eben das Corona-Update mit Herrn Drosten, ja, eine meiner Lieblingssendungen über viele Monate, nein, gebe ich nicht, Monate nicht, Wochen, ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr jede Woche angehört. Da hat genau das stattgefunden. Ja, da wurde immer gelesen, er hat immer erzählt, was er Neues gelesen hat und was er gut und was er weniger belastbar findet. Gut, man hat lange Zeit immer nur ihn gehört, aber inzwischen sind es ja auch mehrere Leute, die das machen. Ja, aber darum geht es im Prinzip bei solchen Dingen. Das ist jetzt wichtig. Ja, welche vier Arten von Untersuchungen lassen sich im Prinzip unterscheiden? Das sind eben Untersuchungen, die ein unterschiedliches Ziel haben. Man kann auch sagen, eine unterschiedliche Analysetiefe erreichen wollen. Ja? Zunächst mal geht es darum, dass man, wenn man noch gar nichts weiß über etwas, was einen interessiert, ja, dass man dann zunächst mal sehr explorativ, also ohne große forschungsleitende Hypothesen, wie man dann sagt, vorgeht. Das heißt also, hier geht es zunächst mal einfach darum, zu explorieren, ein bisschen, wie Sie es vielleicht gesagt hatten vorhin, mit qualitativen Methoden eine Beobachtung zu machen, ja, Explorationen zu machen. Das wird dann etwas genauer, dadurch, wenn ich dann eine Deskription erzielen will, eine möglichst genaue Beschreibung von Sachverhalten, Beziehungen zwischen Variablen, was das genau ist, werden wir noch klären, und Prozessen. Das sind eben sogenannte deskriptive Untersuchungen, das ist nichts anderes als eine beschreibende Studie. Ja? Das nächste Level wird sozusagen erreicht, und das dritte Level hier ist im Prinzip die Untersuchung, die das Standardmodell eigentlich für uns in den Sozialwissenschaften, aber auch in anderen Wissenschaften ist, eine möglichst exakte Prüfung von theoretischen Annahmen, von Hypothesen, ja, über Merkmalszusammenhänge, ja, über Variablenzusammenhänge anhand von Daten, empirischen Daten, die man gesammelt hat, ja, die man erhoben hat, die einfach da sind. Ja. Es gibt ja viele Daten, die einfach da sind und die man heranziehen kann, und an denen überprüft man das. Und schließlich der vierte Typ, der ist eine, wenn Sie so wollen, auch Weiterentwicklung der theoriegeleiteten Untersuchung, basierend, ja, auf bestimmten theoretischen Annahmen, geht es darum, eben eine methodisch geleitete Bewertung auch von unterschiedlichen Politikmaßnahmen beispielsweise zu erhalten. Berühmt geworden sind hier auch Beispiele, die zeigen, obwohl die ökonomische Theorie ja immer sehr deutlich sagt, bei der Erhöhung des Mindestlohns ist eine Konsequenz, ist höhere Arbeitslosigkeit. Ja? Evaluationsstudien bestimmter Umgebungen haben damals vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten gezeigt, dass das überhaupt nicht so sein muss. Ja? Also nicht jede Erhöhung des Mindestlohns geht automatisch mit höherer Arbeitslosigkeit einher, ist in einer Evaluationsstudie festgestellt. Ja, in einer Evaluationsstudie würde man beispielsweise evaluieren können, ob bestimmte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirksamer sind als andere, wobei so etwas extrem schwer zu evaluieren ist, weil ja sehr viele Faktoren, die auch noch relevant sind, oft in Evaluationsstudien nicht kontrolliert werden können. Wir sprechen über sogenannte Quasi-Experimente dann später auch noch eingehender. Politikberatung ist eben ein Ziel. Wichtiger für uns ist allerdings die Weiterentwicklung natürlich der wissenschaftlichen Theorien. Ja, die Wahrheitssuche wird weitergetrieben, das ist das Wichtigste. Und wir tun natürlich unseren Beitrag dazu, wenn wir gefragt werden, eben auch die Politik zu beraten. Das ist ja geradezu dadurch symbolisiert geworden, dass in der Corona-Krise die ganzen Ministerpräsidenten ihre eigenen wissenschaftlichen Beraterteams und Beraterinnenteams aufgestellt haben, wo dann auch Soziologen dabei waren. Ja? Nur so, ob es was geholfen hat, wäre dann ein Thema für eine Evaluationsstudie, und ob überhaupt irgendwelche Maßnahmen sinnvoll angewandt wurden, wäre auch nochmal ein weiteres Thema. Aber ein sehr wichtiges, ja, und das ist auch im Prinzip etwas, worauf wir in der empirischen Sozialforschung wirklich unsere Arbeit auch gründen können, ja, solche Evaluationen auch zu tun. Nebenwirkungen sind eben manchmal nicht intendiert, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, vieles, was man einführt, hat irgendwie unintendierte Nebenwirkungen. Das alles zu untersuchen, kann man in Evaluationsstudien angehen. Genau, also wir haben unterschiedliche Werkzeuge. Das, was wir hier lernen, ist im Wesentlichen auch in anderen Fächern der Sozialwissenschaft anwendbar, also ganz sicher in der Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft, in der Politikwissenschaft. Also diese Verfahren, die wir hier lernen, die sind verallgemeinerungsfähig. Ja? Und sie sind in Teilen auch angelehnt durchaus an naturwissenschaftliche Modelle von Experimenten auch. Ja? Wir werden sehen, das ist halt in der, wenn man es mit Menschen zu tun hat, aus naheliegenden Gründen, vor allen Dingen ethischen Gründen, ja, nicht so einfach, Experimente zu machen. Auch wenn wir es manchmal vielleicht gerne machen würden, ja, kann man es nicht. Und deswegen haben wir andere Methoden auch noch, ja, quasi experimentelle Methoden etc. Wichtig ist nochmal, da bin ich bei Ihnen in der letzten Reihe, eben der Einsatz eben unterschiedlicher Methoden ist wichtig. Ja? Also man, je nach Untersuchungsfrage, je nachdem, was ich wissen will, ja, muss ich mir die Methode überlegen. Es gibt nicht ein Prä, die Quantis sind besser oder die Qualis sind besser oder eine Befragung ist besser als eine Beobachtung. Es ist immer, und das ist etwas, was wir im Leben ja generell, ja, lernen, es gibt immer Trade-offs. Ja? Man bekommt etwas, wenn man das eine macht, und man verliert aber auch etwas, dann, wenn man das macht. Ja? Also es geht, und diese Dinge sorgsam abzuwägen, ist Aufgabe von uns hier, und ich will mit Ihnen da gerne durchgehen. Eben, also ein Einsatz verschiedener Methoden, selbst bei einer einzigen Fragestellung, ist oft nicht vermeidbar. Ja? Mit dem Hammer kann ich nicht alles machen, ja, im übertragenen Sinne, sondern eben nur einen Nagel reinhauen. Ja. Aber wenn ich was schrauben will, brauche ich was anderes. Da kann ich es auch probieren mit dem Hammer, ja, aber das Ergebnis wird nicht so gut sein wie mit dem Hammer. Gut, ganz großartige Studie, wenn Sie das mal sich zu Gemüte führen wollen, können wir auch einbauen jetzt in den Kurs, wenn Sie das möchten. Das gibt es auch eine filmische Fassung, ja, die Arbeitslosen von Marienthal. Ja, das ist eine klassische Studie aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo eben, wenn Sie so wollen, die experimentelle Situation angeschaut wird, dass nicht nur einzelne Leute, sondern ein ganzes Dorf arbeitslos wird zu einem Zeitpunkt. Ja. Was passiert mit einer Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft dieses relativ kleinen, dieser kleinen Gemeinde in Niederösterreich durch die kollektive Arbeitslosigkeit. Ja, das ist eine super Studie, da finden Sie Fragebögen, da finden Sie Beobachtungen, da finden Sie Interviews, ja, finden Sie alles. Da finden Sie, dass man Kinder in der Schule hat Aufsätze schreiben lassen, ja, was ist dein Weihnachtsgeschenk und so, was wünschst du dir zu Weihnachten und solche Dinge, und hat dann daraus Schlüsse gezogen. Und ganz berühmt geworden sind auch die Analysen, ja, Beobachtungsanalysen der Gehgeschwindigkeit. Ja. Wie hat sich im Zuge der länger dauernden Arbeitslosigkeit die körperliche Fortbewegung verändert? Ja. Die Leute sind, Sie wissen es wahrscheinlich schon, sind langsamer geworden, ja, und die schleppten sich mehr oder weniger, ja, über den Marktplatz, und das hat man dann eben entsprechend gedeutet. Es ist ein kleines Büchlein eben von Marie Yahoda, Paul Lazarsfeld, eben auch ein großer Gründungsvater der empirischen Sozialforschung, und eben, ja, der Hans Zeisel, das war halt der Assistent, einer, der hat alles arbeiten müssen, wahrscheinlich. Die anderen haben es aufgeschrieben und der eine muss es durchführen und so weiter. Gut, das sagt schon auch was über wissenschaftliche Hierarchien aus. Ja. Die größte Karriere hat der Lazarsfeld gemacht, ja, und die Frau hier, die Marie Yahoda, hatte wesentlich größere Probleme, ja, obwohl sie natürlich an dieser Studie auch große Beiträge hatte, sich damals entsprechend wissenschaftlich zu etablieren. Ich bin nochmal bei dem Punkt Quanti-Quali. Ja, habe ich ja schon angedeutet, dass es hier eben unterschiedliche Philosophien auch gibt. Die quantitativen Methoden setzen darauf, eben Fragen nach dem wie viel, ja, wie groß der Anteil ist. Und vor allen Dingen, der dritte Spiegelstrich ist hier der wichtigste, ja, die Verallgemeinerbarkeit. Ja, das ist jedenfalls in meiner Wahrnehmung der quantitativen Sozialforschung der wichtigste Punkt, wie komme ich zu Aussagen, die verallgemeinerbar sind für bestimmte Gesellschaften natürlich, für bestimmte Gruppen, für bestimmte Organisationen. Und wir erreichen dies dadurch, dass wir eben hier bestimmte statistische Verfahren auch etablieren. Also diese Veranstaltung, die Sie hier hören, gehört in einer gewissen Weise auch zusammen mit dem, was Sie über Statistik in Ihrem Studium hören werden. Und wichtig ist eben hier die Intersubjektivität und auch die Replizierbarkeit eben der entsprechenden Untersuchungen. Replizierbar heißt, andere Personen kommen mit gleichen oder auch ähnlichen Daten zu ähnlichen Resultaten oder eben nicht. Und wenn sie nicht dazu kommen, ja, dann ist das ein Grund für einen Zweifel, ja, auch an der Qualität der Untersuchung vielleicht, aber auch möglicherweise an der Theorie, die kann ja auch falsch sein. Ja. Also darum geht es letztlich und das erreicht man in den quantitativen Methoden, wie ich denke, häufig dann doch in einer relativ in dem Sinne nachvollziehbaren und belastbaren Art und Weise. Und was ist der Trade-off? Also wir haben eine starke Standardisierung. Ja. Das ist natürlich in einer gewissen Weise, reagieren manche Leute ja allergisch, wenn sie unterschiedliche Kategorien in einem Fragebogen sehen und sagen, da soll ich mich jetzt einsortieren mit meiner differenzierten Gefühlslage. Ja. Man gibt den Leuten die Frage vor, wie glücklich fühlen sie sich im Moment auf einer Skala von 0 bis 10, sage ich, ja, ich möchte mich aber ausdrücken auf einer Skala von 0 bis 100. Ja. Ich möchte es ganz genau sagen. Oder die Frage ist eh schon doof, ja, weil was ist überhaupt Glück und wie, das fühle ich ja gar nicht und so weiter. Also wie auch immer, sehr kompliziert. Menschen und Sozialforschung, das passt in einer gewissen Weise auch nicht unbedingt immer so super gut zusammen. Wir müssen allerdings uns damit auseinandersetzen. Bei den qualitativen Methoden geht es häufig darum, dass man halt so Phänomene anschaut, die eben nicht vermeintlich nicht messbar sind. Also wenn man zum Beispiel Glücksgefühle sich anschauen wollte, gäbe es wahrscheinlich schon Strategien, das auch quantitativ messen zu können. Aber da muss man sich natürlich unterhalten. Oft sind das eben dann kleine Fallzahlen, Einzelfallstudien. Es gibt einzelne Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die Frage von Replizierbarkeit kann man hier gar nicht stellen. Ich persönlich denke, das ist Quatsch. Ja. Man kann auch natürlich versuchen, Dinge, die mit qualitativen Methoden erzielt wurden, dem Test auf Replizierbarkeit zu stellen. Manche sagen, das bringt nichts, weil das ist so stark mit den Eigeninterpretationen, praktisch wie der Künstler, der ein Bild malt, ja, mit dem Pinsel als Werkzeug, ist ein qualitativer Forscher mehr oder weniger eher ein Literat. Ja? Das, glaube ich, ist nicht die qualitative Sozialforschung, die ich jetzt denke, dass sie sinnvoll ist. Also auch dort sollte man die Replizierbarkeit eigentlich gewährleisten. Und ganz wichtig ist immer das, was hier auch am Schluss steht, dass wir eben versuchen, eben das Wissen, das wir erzielen, zu hinterfragen. Häufig startet man übrigens erst mit explorativen, qualitativen Verfahren und geht dann, entwickelt sich weiter im Hinblick auf stärker quantitative Verfahren. Und man kombiniert sie häufig auch, wie Sie in der Marienthal-Studie auch sehen können. Gut, die Dinge, intersubjektive Nachprüfbarkeit habe ich Ihnen im Prinzip schon genügend erklärt. Störfaktoren, ja, das geht im Prinzip darauf, dass wir die Komplexheit der Welt, ja, wenn Naturwissenschaftler ein Experiment durchführen, dann haben sie ein Treatment, irgendeine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe und sie können nur durch das Treatment, das sie setzen, dann sagen, das Treatment macht irgendwie den Unterschied. In den sozialen Welten, in denen wir Sozialforschung machen, ja, in unserer Umgebung, ist die Kontrolle der Störfaktoren, dessen, was sonst noch alles das Ergebnis beeinflussen kann, lassen wir es erstmal dabei, ja, ist sehr, sehr schwierig. Es ist eine große Herausforderung und es geht darum, dass wir mit den quantitativen Methoden hier Kontrolltechniken entwickeln, die dafür geeignet sind. Ja. Das ist Das hört sich jetzt auch großartig an. Das ist im Grunde etwas, was Sie sehr schnell verstehen werden, wenn wir bestimmte Konstellationen von Kausalfaktoren uns anschauen. Da geht es eben im Prinzip darauf zu kontrollieren, dass nicht ein dritter Faktor beispielsweise die Korrelation von zwei Variablen eigentlich verursacht. Gut, die Argumente dafür sind eigentlich auch schon angedeutet. Wir machen empirische Sozialforschung, weil wir eben doch denken, dass das weiterhilft als unser Alltagsverstand. Ja? Und das glauben uns sogar die Leute, die diese Anzeigen über die straffe Haut geschaltet haben. Ja? Und auch die Politiker, die uns als Soziologinnen und Soziologen vielleicht auch in ihre Beraterstäbe geholt haben, die glauben schon auch, dass das, was wir machen, tatsächlich mehr ist als nur eine Reproduktion von Alltagswissen. Das ist ja eine der berühmten Vorurteile gegenüber der Soziologie, dass das, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen produzieren, sowieso schon jeder weiß. Ja? Aber das ist auch kompletter Quatsch und in der anderen Vorlesung gab es ja auch schon ein Beispiel dafür. Wir werden das hier im Prinzip natürlich auch noch weiter ausführen. Es gibt viele überraschende Ergebnisse auch und dann sind die Leute dann doch eher überzeugt davon, dass das, was wir machen, einen Sinn hat. Genau. Das Alltagswissen ist wichtig. Ohne Alltagswissen kommen wir alle nicht zurecht, finden wir sozusagen in der Früh nicht in die Uni und so weiter. Aber das Alltagswissen ist eben nur ein kleiner Teil der Wissensbestände und insbesondere, wenn es jetzt darum geht, systematisch die Ursachen von was zu erforschen, werden wir da oft nicht weit kommen. Genau, Kritikfähigkeit habe ich schon erwähnt, Aufdeckung von Scheinkorrelationen, da geht es im Prinzip darum, bei einer Scheinkorrelation eben, man stellt fest, dass zwei Dinge gemeinsam auftauchen, ja, aber man bringt die miteinander in Verbindung, obwohl sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Gibt es noch großartige Beispiele gleich. Das, was wir in der empirischen Sozialforschung machen, basiert eben auf einer langen Tradition. Ich habe vorhin schon gesagt, also wir haben uns von der Scholastik über den Rationalismus hin entwickelt zu einem Empirismus. Hier haben wir das noch dargestellt, etwas genauer im Hinblick auf das, was an den deutschen Universitäten und auch an anderen Universitäten natürlich in USA und so weiter auch abgespielt hat. Das sind einige Hinweise. Wenn Sie das näher wissen wollen, können Sie dann auch später in dem Lehrbuch, das ich Ihnen noch empfehle, das auch nachlesen. Das ist jetzt wieder eine Folie, die nicht so wichtig ist. Es ist wichtig zu wissen, wie Merton das gesagt hat, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen, ja? Aber im Detail in dieser Vorlesung jetzt die Riesen zu behandeln, glaube ich, bringt nichts. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was Ihnen am meisten hilft, nämlich die Methoden kennen und erproben zu lernen. Darum soll es gehen. Hier nochmal eben die Hinweise, die man hier noch sagen kann, ist, dass diese ersten Stichworte politische Arithmetik verweist darauf, dass die Entstehung dessen, was eben sowas wie Statistik ist, häufig im Interesse auch des Staates stand. Ja? Der Staat wollte wissen, wie viele Steuerzahler er hat, ja? Wie viele Männer, junge Männer er zum Militär schicken kann, ja? Wo wohnen die denn alle, ja? Mortalitätsstatistiken waren wichtig, um zu erkennen, wie bestimmte Krankheiten behandelt werden, etc. Moralstatistik, viele dieser Aspekte, es ist alles jetzt 19. Jahrhundert im Wesentlichen, hatten was damit zu tun, dass bestimmte Fragestellungen auch häufig schon mit normativen Aspekten aufgeladen waren. Sozialpolitische Untersuchungen, wie sie Max Weber auch durchgeführt hat, die gingen dann zur Lage der ostelbischen Landarbeiter. Ja, das war damals, ja, Ende des 19. Jahrhunderts, ja, in Preußen war immer noch sozusagen das Einklassenwahlrecht, wo nur die Junker mehr oder weniger bestimmen konnten, was politisch passiert. Man hat aber schon gesehen, dass bei den Landarbeitern in sozialer Hinsicht vieles im Argen liegt und hat eben auch dann entsprechende sozialpolitische Untersuchungen in Auftrag gegeben, Sozialreports, ja, könnte man sagen, das sind auch deskriptive Untersuchungen gewesen. Ja, man wollte einfach wissen, wie geht es denen, wie viel, wie viel Schnaps haben die. Ja, das steht da wirklich in dieser Enquete drin, wie viel Alkohol steht ihnen zur Verfügung. Natürlich auch, wie viel sie zu essen haben. Aber der Schnaps war auch nicht unwichtig. Bei der Institutionalisierung der Wissen der empirischen Sozialforschung sind bestimmte Schritte hervorzuheben. Sie haben vielleicht schon mal was von der Frankfurter Schule gehört. Das ist im Grunde ein Sozialforschungsinstitut an der damals relativ neu gegründeten Universität Frankfurt gewesen, wo eben die berühmten, auch eher im philosophischen Kontext dann bekannt gewordenen Denker Adorno, Theodor Wiesengrund Adorno, ich weiß nicht, ob Ihnen der jemals begegnet ist, und eben Horkheimer, ja, sein Co-Autor, Dialektik der Aufklärung und so weiter. Also das waren Leute, die am Anfang, bevor sie sich mit abgefahrener Philosophie beschäftigt haben, haben sie empirische Sozialforschung auch gemacht. Ja. Und die Chicago School ist auch eine tolle Umgebung gewesen. Also in den USA ist ja sowieso als Einwanderungsland des 19. und 20. Jahrhunderts extrem viel an sozialen Problemen. Sie erinnern sich vielleicht auch an die Einführungsvorlesung, oder das kommt jedenfalls in der Einführungsvorlesung vor, mit den sozialen Problemen. Die Entstehung der Soziologie und die Erforschung vieler sozialer Probleme ist damit verbunden, dass eben in diesen Gesellschaften, ja, des entstehenden Kapitalismus vieles als unschön wahrgenommen wurde, als Problem, ja, Krankheiten, oder in der Chicago School eben auch Kriminalität. Ja, Kriminalität unter den Einwanderern schon damals, ja, ein Thema, und dazu gibt es eben aus der Frühphase der empirischen Sozialforschung eben viele interessante Studien auch. Paul Lazarsfeld ist der Mann, der berühmt geworden ist, der dann auch ausgewandert ist. Gut, die Nazis haben ja von sowas überhaupt nichts gehalten, ja, von dieser, die haben die Frankfurter Schule im Prinzip natürlich auch natürlich aus Gründen, weil das vornehmlich jüdische Forscherinnen und Forscher waren, verfolgt. Aber da war natürlich höchstens die Soziologie und empirische Sozialforschung gewollt, die den Herrschenden, den Nazis auch geholfen hat, ihre Herrschaft auch zu festigen etc. Also es gab natürlich nicht alle Soziologinnen und Soziologen waren Widerstandskämpfer oder sind ausgewandert wie Paul Lazarsfeld. Ja, das muss man ganz klar auch sagen. Da hat die deutsche Soziologie auch ganz guten Überblick, was eben die hier geblieben sind, zu Hause geblieben sind, mehr oder weniger auch alles mit angerichtet haben. Ja? Und das sind auch schlimme Dinge auch gewesen, kann ich Ihnen sagen. Die Leute, die wir hier jetzt haben, sind alle, also die Frankfurter Schule, Lazarsfeld ist nach New York gegangen, hat dann die Columbia Research School gegründet an der Columbia University New York. Die Kölner Schule, das ist auch ein Migrant, also einer, der von den Nazis geflohen ist in die Schweiz und dann zurückgekommen ist nach Köln. René König hat dort die Kölner Schule, ist also sehr berühmt geworden für die empirische Sozialforschung. Es gibt verschiedene Infrastruktureinrichtungen. Heißt also, wenn Sie heute eine Umfrage machen wollen, können Sie erst schon mal recherchieren, wie viele Umfragen gab es denn schon zu dem Thema, wie lautete der Fragebogen. Und man kann sich auch die Datensätze abholen, ja, für Reanalysen, für Replikationen. Das ist etwas, was Sie sicher im Studium auch an geeigneter Stelle mal machen, dass Sie sich eine Bevölkerungsumfrage holen, die auswerten. Ja, die gibt es alle. Die sind mit Steuer, Taxpayers Money, ja, sind die alle erstellt worden. Und die Infrastruktureinrichtungen, die inzwischen sehr ausgebaut sind, auch das ist ein Arbeitsfeld für viele von Ihnen, ja, Infrastruktureinrichtungen des Wissenschaftssystems, wo man sich mit auseinandersetzen kann, was andere vor einem geforscht haben. Wir sind nicht nur Meinungsforscher, wir sind aber auch Meinungsforscher. Ich hatte ja schon gesagt, das Institut für Demoskopie, heißt es ja in Allensbach, macht Meinungsforschung. Ja, Demoskopie ist ja eine Art, ist nicht Soziologie, ist eine Meinungsforschung, ist eher eine Art von Medienforschung. Und die kommerzielle Meinungsforschung ist halt, muss man auch sagen, leider oft eben von den methodischen Standards her unterirdisch. Ja. also das, was man häufig in Zeitungen liest, an Umfrageergebnissen, ist sehr häufig zu hinterfragen. Was wir machen im Prinzip in dieser empirischen Sozialforschung ist eben, dass wir machen Beobachtungen, wir analysieren Dokumente. Ja, das ist übrigens auch eine Entwicklung der jüngeren Zeit, dass die quantitative Textanalyse, wie Sie sich vorstellen können, auch einen enormen Aufschwung über verschiedene rechnergestützte Verfahren genommen hat. Ja, und das ist ganz sicher ein Bereich, wo sich qualitative und quantitative Sozialforschung stark annähern, ja, in dieser Art von Inhaltsanalysen. Man kann Filmmaterial sich anschauen, etc. Wir werten Daten mit statistischen Methoden aus und das sind alles Tätigkeiten, die wir im Prinzip dann später auch in der Berufstätigkeit ausüben. Was brauchen Sie fürs Studium? Eben bestimmte Veranstaltungen, Statistik hatte ich schon erwähnt. Denken viele, oh, das ist ja furchtbar, ist langweilig, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengender, aber es ist auch total wichtig und auch spannend. Ja? Sie verstehen, wenn Sie nämlich die Statistik verstanden haben, warum bestimmte Schlüsse der Verallgemeinerung möglich sind, warum bestimmte andere Schlüsse nicht möglich sind. Also Statistik ist für das Gesamtverständnis von Soziologie als Wissenschaft extrem wichtig, würde ich sagen. Sie werden dann später möglicherweise auch empirische BA-Arbeiten, also Bachelorarbeiten machen. Sie werden empirische Texte in allen Seminaren haben. Ich habe dann auch einige später noch, die ich Ihnen zeige. Also das, was wir hier lernen, können Sie später überall anwenden, auch im Journalismus. Und organisatorisch sehen wir uns in einer Woche wieder. Ich habe übrigens jetzt noch zwei studentische Initiativen, erwarte ich, die sich hier kurz vorstellen wollen. Das eine ist Students for Future, die kommen wahrscheinlich in 5 Minuten, so lange bin ich auf jeden Fall noch hier mit meiner Vorlesung beschäftigt. Aber gehen Sie bitte nicht weg, es gibt zwei Initiativen, die sich Ihnen vorstellen wollen. Das eine ist eben eine, vermute ich jetzt eher auch im Zusammenhang jetzt mit dem Klimawandel aktive Initiative, nennt sich Students for Future, und das andere ist das Campus Kino, hat sich noch angesagt. Ja, es gibt auch wieder Kinovorführungen am Campus, was ja gut ist. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Noch ein bisschen Aufmerksamkeit mit den Problemstellungen der empirischen Sozialforschung. Und wir haben dann eine Sitzung. Bei einer Sitzung werde ich Sie, wie in der anderen Vorlesung, mit einem Video beglücken. Das ist die am 9.11. Da brauchen Sie dann auch nicht hierher zu kommen. Da gibt es dann vorher die Konserve sozusagen. Ja? Und es gibt auch am 9.11. gibt es hier keine Veranstaltung. Es gibt aber in der Woche Tutorien. Ja? Also die Tutorien, die werden auf jeden Fall dann auch stattfinden. Aber es gibt am 9.11. hier keine Veranstaltung. Dann sehen Sie, dass wir uns mit Forschungsdesigns beschäftigen. Da geht es eben darum, wie der Versuchsaufbau in der Sozialwissenschaft ist. Wir werden dann über Messen, ja, wir müssen ja irgendwie zu Daten kommen. Wir machen Messvorgänge, wir operationalisieren theoretische Begriffe. Wir ziehen dann Stichproben. Das ist eben etwas, was für die Verallgemeinerbarkeit von Erkenntnissen von hervorragender Bedeutung ist. Wir haben dann, weil die Befragung so wichtig ist und so weit verbreitet auch ist, eben relativ viel zur Datenerhebung der Befragung. Aber wir machen auch Beobachtung, ja? Und wie es hier heißt, manipulieren, in dem Sinne, dass hier kontrolliert manipuliert wird, ja? Und das eben in Experimenten. Experimente nehmen auch einen gewissen berechtigten Anteil empirischer Sozialforschung ein. Ganz am Schluss der Veranstaltung stehen dann zwei Sitzungen, wie man Daten aufbereitet, wie man sie beschreibt. Ja, der Witz ist ja bei quantitativer Forschung, dass man eine enorme Informationsverdichtung anstrebt. Man hat viele Tausende von Schülerinnen und Schülern nehmen an der PISA-Studie teil. Ja, und am Schluss berichtet man, dass 60% dieses und jenes Kompetenz Niveau erreicht haben. Ja? Darum geht es um diese Schritte der Informationsverdichtung, geht es am Schluss. Und ganz am Ende, und ob der 13.2. hier stimmt, das glaube ich jetzt nicht, vielleicht stimmt er auch, aber ganz am Schluss gibt es eine Klausur. Ich stelle Ihnen noch eine Beispielklausur zur Verfügung, wie die aussieht. Das ist natürlich dann nicht die gleiche Klausur, die Sie dann erwarten können, aber ganz ähnlich, ja? Nicht genau gleich, aber ganz ähnlich. Und dann haben wir im Prinzip das Semester gut zusammen bewältigt. Jetzt kommt hier dieser nette, freundliche Herr auf der Folie. Das ist Andreas Diekmann, bei dem ich empirische Methoden gelernt habe. Ja. Der Andreas Diekmann ist lange Zeit eben jetzt in der Schweiz Professor gewesen, ist jetzt in Leipzig Seniorprofessor. Von dem Buch Empirische Sozialforschung haben wir in der Bibliothek sehr viele Exemplare. Wir haben aber auch hier im Prinzip der Hinweis sei gestattet, dass Sie sich das Buch auch noch kaufen können. Ja, das ist im Grunde ein, wie bei Introduction to Sociology, der Herr van Thubergen, der Diekmann, das ist ein Begleiter durchs Leben. Ja, das ist im Prinzip nicht etwas, was man nach dem Studium dann irgendwo auf dem Flohmarkt weiterverkauft, hoffe ich zumindest. Aber wer weiß, auch dafür eignet sich das auch. Ich orientiere mich nicht, die Vorlesung ist nicht so eng orientiert, diese Vorlesung ist nicht so eng orientiert an dem Lehrbuch von Diekmann, sondern viel, viel breiter. Aber viele Inhalte finden Sie dort in dem Lehrbuch. Ja? Während ich ja bei der allgemeinen, also Grundbegriffe der Soziologie, da orientiere ich mich sehr eng an dem, was Thubergen macht. Und da ist es mit dem Buch vielleicht noch empfehlenswerter als hier. Gut, das sind jetzt hier, so sieht das im Prinzip von der Inhaltsangabe her aus, ist jetzt für Sie nicht so wichtig. Wir haben uns heute schon mit einigen Dingen hier beschäftigt. Ja? Wir haben aus diesem ganzen 700-Seiten-Werk doch schon eine ganze Reihe hier im Prinzip auch behandelt. Es geht also schon in der ersten Veranstaltung geht's ordentlich voran. Und es kommen natürlich noch bis Seite 720 sehr viele andere Dinge, die aber hier hoffentlich in einigermaßen unterhaltsamer Art und Weise Ihnen vermittelt werden. Es gibt weiterführende Literatur, auf die ich Sie noch hinweise. Ganz besonders toll finde ich hier das Buch von dem Matthew Salganik, Bit by Bit. Das ist ein Buch, was jetzt 3 Jahre alt ist, bei dem es darum geht, dass eben auch Sozialforschung im digitalen Zeitalter stattfinden soll. Ja, das ist das Buch, was die Data-Nerds ja, interessieren könnte. Also wie machen wir in unserer heutigen Zeit empirische Sozialforschung mit digitalen Daten? Und auf Elias finden Sie das alles. Die Pflichtlektüre befindet sich in der Bibliothek. Und genau, also in den Tutorien ist dann auch mehr Möglichkeit zur Diskussion. Ich sehe Sie. Übungsfragen, Übungsaufgaben gibt es alles in den Tutorien. Also Pflichtlektüre in Anführungsstrichlein. Ja? Die fehlen hier, die Anführungsstrichlein. Ja, es ist ein Buch, wo ich sagen würde, das ist ein Buch, das Sie sich sehr gut, das kostet glaube ich nur, weiß ich nicht, 18 Euro, 20 Euro, ist noch günstiger als das andere, ja, und ist ein echtes Investment und deswegen Pflichtlektüre, okay? Gut. Jetzt frage ich nochmal, Students for Future, sind wir da? Ist noch nicht da, gut. Dann mache ich noch weiter. Es gibt einen Beratungsnavigator ja, der Universität. Sie sind im ersten Semester, erste Woche, alles Mögliche kann passieren. Hoffentlich nicht gleich Verlust des Prüfungsanspruchs. Das ist eher was für Leute, die etwas höhere Semesterzahlen erreicht haben. Hoffentlich nicht Wechsel des Studienfachs nach einer Woche. Hoffentlich nicht Alternativen zum Studium und Studiumabbruch. Das sind sozusagen Worst-Case-Szenarien jetzt aus meiner Sicht, aber es gibt an der Universität, was ich Ihnen sagen will, ein tief gestaffeltes und für Sie vorgesehenes Beratungsangebot. Ja, über Ihre, Sie können natürlich auch immer mit dem Andreas Rohmer, dem Studienberater, reden, Sie können mit Ihren Dozierenden reden, für alle möglichen Dinge. persönliche Krisen inbegriffen, allerdings natürlich auch, wenn sie das Gefühl haben, hier in irgendeiner Weise herabwürdigend behandelt zu werden, diskriminiert zu werden, sagen sie das. Ja? Es gibt Kanäle, wo sie auch nicht direkt, es gibt Ombudsleute, ja, wo sie nicht der Person, die sie schlecht behandelt, das sozusagen direkt sagen müssen. Es gibt das, nutzen Sie das, wir wollen mit Ihnen respektvoll umgehen. Wir sind auch kein, in dem Sinne kein Kindergarten und keine reine Wohlfühleinrichtung, aber wir schauen uns hier in die Augen und gehen miteinander so um, wie man das in einem solchen Diskussionszusammenhang von Freigeistern erwarten kann. Sie sollten im Prinzip dann diese Klausur bestehen. Sie werden vorbereitet für diese Klausur, idealerweise eben durch die Tutorien. Wichtig ist, dass Sie sich selbst Ihre Motivation vergegenwärtigen. Ja? Also Sie haben ein Studienfach gewählt, wo ich finde, dass es ein sehr tolles ist. Neugierde braucht man da, Offenheit und Selbstständigkeit. Gut, Anmeldung. Ja, eine persönliche Sprechstunde biete ich Ihnen online an. Wenn Sie irgendwelche Fragen an mich haben, E-Mail schreiben, reicht, und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.